Vielen Dank, Daniel. Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid an diesem heutigen Abend. Wir wollen durch das Buch Maleachi gehen. Das ist ja für viele noch sehr, sehr unbekannt, nehme ich an. Ich weiß nicht, wie viele überhaupt schon mal durch das Buch Maleachi gelesen haben oder überhaupt das Buch finden würden auf Anhieb. Ein kleiner Prophet im Alten Testament, da werden wir innerhalb von 4 Abenden durchgehen. Und ich werde zu Beginn gleich sagen, bringt bitte eure Bibeln mit. Wenn ihr sie heute Abend noch nicht mit dabei habt und ihr wollt wiederkommen, bringt bitte eure Bibel mit, dass wir mal gemeinsam ein bisschen drin stöbern können und dass ihr gut nachvollziehen könnt, was ich hier vorne sage. Es ist immer gut, ihr prüft das und schaut mal, passt das mit dem zusammen, was auch im Wort Gottes steht. So, bevor ich loslege, möchte ich aber gerne ein paar Takte zu mir sagen. Ich bin ja nur als Gast hier. Matthias Rüther ist mein Name. Ich bin hier mit einem Einsatzteam der Bibelschule Brake. 11 junge Leute und ein alter Mann sind hierher gekommen, um mal eine Woche hier Gemeindeleben mitzubekommen und um einfach euch zu dienen. Ich habe euch mal meine Familie mitgebracht. Da ist sie. Also ich bin verheiratet. Meine Frau Imke steht neben mir. Ich bin 54 Jahre alt. Meine Frau ist etwas jünger als ich. Und unsere beiden Söhne stehen dabei. Wir haben also 2 Söhne. Rechts von euch, das ist der Mirko, der ist 16 Jahre alt. Und links von euch aus gesehen, das ist der Timo, der ist 14 Jahre alt. Ja, die beiden sehen nicht aus, als wären sie 16 und 14, oder? Ja. Sind sie auf dem Bild auch nicht. Ja, die sind da etwas jünger. Nur das ist im Moment das Familienbild, was ich immer benutze. Letzten Sommer habe ich das für eine Freizeit gebraucht. Habe mich auch dort vorgestellt, habe das Bild gezeigt und habe das in eine Präsentation eingebunden. Und gerade als ich diese Präsentation zu Hause fertiggestellt habe, stand mein größerer Sohn hinter mir, guckte sich das an und sagte, Papa, nimm doch endlich mal ein anderes Bild. Wir sehen da noch so jung aus, sagte der. Ja. Gut, ich habe gesagt, ja, mache ich irgendwann auch mal. Aber ich nehme das Bild ja, weil ich sehe da noch so jung aus. So ändern sich die Perspektiven in den Generationen. Also unsere beiden Jungs wollen gerne älter aussehen und ich gerne jünger. Aber bald gibt es auch mal ein neues Bild. Trotzdem würde man sie erkennen, wenn sie euch über den Weg laufen würden. Seit 18 Jahren arbeite ich an der Bibelschule Brake, bin dort als Lehrer tätig, Unterricht im Alten Testament und von daher kommt das auch, dass ich ein alttestamentliches Buch mit euch durchgehen möchte. So, das soll erstmal reichen. Es geht um das Buch Maleachi. So, dieses kleine Bildchen, was ich dabei habe, das verschwindet gerade mal. Und ich habe euch eine andere Grafik mitgebracht. Schaut euch die mal an. Schaut mal, das ist die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen. Das fängt ganz links, ist ein bisschen klein geschrieben, aber fängt 1979 an, ganz links, und geht nach rechts bis 2014. Die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen. Fällt euch da was auf? Bitte? Die geht zurück. Die geht kontinuierlich zurück, ist gefallen, von Wahl zu Wahl immer weiter gefallen. Das heißt, da sprechen die Politikwissenschaftler von einer Politikmüdigkeit, eine Politikverdrossenheit, immer weniger gehen zur Wahl. Wäre mal interessant zu wissen, wer von euch bei der letzten Europawahl mitgewählt hat. Frage ich jetzt aber gar nicht. Ja, könnt ihr euch selbst auch mal beantworten. Die Wahlbeteiligung geht zurück, liegt jetzt nur noch bei 42,6%, ist mal angefangen bei gut 62%. Ein dramatischer Verfall. Aber viele sagen, ich gehe nicht mehr zur Wahl. Es passiert sowieso nichts. Die Personen, die mich regieren, die interessieren sich sowieso nicht für meine Anliegen, egal ob ich jetzt zur Wahl gehe oder nicht. Es bringt gar nicht mehr so viel. So etwas nennt man innere Kündigung. Ich glaube, diesen Begriff kennt ihr. Er kommt mehr aus der Betriebssoziologie. Man hört das am Arbeitsplatz manchmal, dass Menschen innerlich gekündigt haben. Aber man gebraucht diesen Begriff auch für die Politik. Also wer nicht mehr wählen geht, der hat irgendwann innerlich gekündigt, weil er glaubt, das bringt sowieso nichts. Und wer innerlich gekündigt hat, der hat mal so angefangen, dass er nur noch Dienst nach Vorschrift getan hat. Kennt ihr diesen Ausdruck? Dienst nach Vorschrift? Am Arbeitsplatz hat man das häufiger. Menschen, die mal sehr zufrieden waren, sehr zufrieden zur Arbeit gegangen sind, irgendwann taten sie nur noch Dienst nach Vorschrift. Das heißt, nach außen hin taten sie zwar noch das, was sie tun sollten, aber innerlich waren sie gar nicht mehr dabei. Und irgendwann mündet so etwas in eine innere Kündigung. Man verabschiedet sich innerlich von dem, was man tut. Warum erzähle ich euch das? Diesen Begriff der inneren Kündigung, ich glaube, den gibt es auch im Christenleben. Den gibt es im geistlichen Leben. So etwas gibt es nicht nur im beruflichen Alltag, sowas gibt es nicht nur in der Politik, sowas gibt es auch im geistlichen Leben. Ich lese uns mal einen Vers aus der Offenbarung. Das ist das sogenannte Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und da wird erstmal sehr viel Gutes über die Gemeinde gesagt. Feine Dinge, die dort geschehen. Und dann heißt es aber in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich glaube, das ist die innere Kündigung. Das ist vielleicht Dienst nach Vorschrift, der auf dem Weg dahin ist, dass Menschen sich innerlich verabschieden. Da gab es Menschen, sind gläubig geworden und waren mit einem großen Eifer für ihren Herrn unterwegs. Das kennst du vielleicht auch. Ich weiß gar nicht, ist das in Ordnung, wenn ich du sage? Ich mache das einfach mal hier vorne, ja, alles klar. Also, ich weiß nicht, wie du gerade überhaupt zum Glauben stehst. Ich kenne ja manche von euch gar nicht. Aber ich gehe mal davon aus, hier sitzen viele, die irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und gesagt haben, ja, ich übergebe dem Sohn Gottes mein Leben, ich lasse mir die Schuld von ihm vergeben und jetzt gehört mein Leben ihm. Und wenn man sich für Jesus entscheidet, dann ist man immer mit einer ganz großen Euphorie unterwegs. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich bin mit 20 Jahren zum Glauben gekommen, komme aus keinem christlichen Umfeld. Ich habe das also nicht als junger Mensch schon aufgenommen. Ich bin mit 20 Jahren erst zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und dann war ich mit einem ganz großen Eifer unterwegs. Alles für den Herrn, das war das, was ich im Herzen hatte. Und dann kann es passieren, dass im Lauf der Zeit Müdigkeit ins Christenleben kommt. Ich glaube, dass wir uns immer mal wieder zurückrufen lassen müssen zur ersten Liebe. Und das ist genau das Thema des Buches Maleachi. Maleachi ist ein Prophet gewesen, der das Volk Israel zurückruft zur ersten Liebe. Die haben die erste Liebe verlassen. Und wir werden mal schauen, wie das damals so war, an welchen Bereichen sich das äußerte. Es gibt so ein paar Bereiche, da macht Maleachi das dran fest und sagt, an der Stelle, da lebt ihr nicht mehr wirklich hingegeben für euren Herrn. Und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass diese Woche dazu beiträgt, dass wir alle, die wir uns mit dem Buch Maleachi beschäftigen, egal ob wir jetzt heute Abend reden oder hören, dass wir alle zu einer neuen Hingabe kommen. Dass wir uns neu wieder unserem Herrn hingeben und sagen, ja, es lohnt sich für Gott zu leben. Das ist mein Gebet. So, und so wollen wir mal an den Propheten Maleachi herangehen, dass dies sein Hauptthema ist. Er ruft zurück zur ersten Liebe. Ich habe euch so ein paar Zettel ausgeteilt. Ihr dürft gerne ein paar Dinge mitschreiben. Auch wenn ihr nicht mitschreibt, nehmt die Zettel mit nach Hause. Vielleicht lässt sich anhand dieser Zettel mal irgendwie eine Jugendstunde oder ein Hauskreis oder eine Kinderstunde aufarbeiten, wie auch immer. So ein paar Dinge habe ich euch schon aufgeschrieben. Manche Dinge lassen sich ergänzen. Da sind einfach nur Striche vorgesehen. Aber da schaut mal. Ich möchte zu Beginn so ein paar einführende Gedanken mal zu dem Propheten Maleachi sagen. Zugegeben, das ist oft nur für die interessant, die Interesse an Strukturen und so Sachen haben. Aber da kommen wir relativ schnell durch. Aber so kriegt ihr mal eine kleine Einführung, in welcher Zeit spielt das eigentlich? Wer war dieser Mann? Wo kommt er her? Nun, dieser Maleachi, Name sind ja oft Programm im Alten Testament. Anhand des Namens lässt sich oft schon etwas über das Leben sagen. Und Maleachi bedeutet mein Bote. Einfach nur mein Bote. Und das passt gut. Maleachi war ein Prophet und das ist ganz auffällig, deshalb habe ich hier dieses kleine Bildchen dabei. Der Maleachi war eine Art alttestamentlicher Briefträger. Er bringt 6 Briefe mit. Ich werde uns gleich noch zeigen, wo diese Briefe stecken im Buch. Aber er hat 6 Briefe dabei, 6 unterschiedliche Themen, anhand derer er dem Volk deutlich machen will, ihr habt die erste Liebe verlassen. Also mein Bote, da kommt ein Bote, ein Briefträger, ein Postbote und gibt Briefe Gottes bei dem Volk ab. Wann hat dieser Mann gelebt? Nun, da ist man sich nicht ganz so einig, aber er hat vermutlich zwischen 450 und 430 vor Christus gelebt, beziehungsweise gewirkt. Ja, was war das für eine Zeit? 450, 430 vor Christus. Nun, auf jeden Fall können wir sagen, in dieser Zeit, als Maleachi wirkte, stand der Tempel bereits wieder. Im ersten Kapitel, Vers 10, da wird dieser Tempel erwähnt. Tempelgottesdienste wurden abgehalten. Der Tempel stand also wieder. Und wenn ich sage, der Tempel stand wieder, dann hat das mit folgender Geschichte zu tun. Der ursprüngliche Tempel im Volk Israel, der wurde ja von Salomo gebaut und der sah ungefähr so aus. Ein relativ kleiner, aber sehr prachtvoller Tempel. Den hat Salomo gebaut, 966 ungefähr, so in dieser Zeit hat er den gebaut. Aber dann kam irgendwann ein großer Krieg, die Babylonier sind gekommen und haben den Tempel zerstört. Komplett zerstört. So, guck mal, jetzt ist er zerstört. Das war 586 vor Christus. Ich bin gleich fertig mit Zahlen, aber ich weiß, hier sitzen immer ein paar Leute, die haben Interesse an Geschichtszahlen und dafür machen wir das mal. So, 586 vor Christus ist der Tempel zerstört worden. Das Volk Israel ist in die babylonische Gefangenschaft geführt worden, durfte aber nach einigen Jahren wieder zurück. Die Bücher Esra, Nehemia, Esther sprechen von dieser Zeit. Das war 538, also gar nicht so viel später. Dann kamen sie zurück und es gab keinen Tempel mehr. Sie konnten keinen Tempelgottesdienst abhalten und so bauten sie wieder einen Tempel auf. Der war zunächst nicht ganz so prachtvoll. Das geschah 515, aber irgendwann später wurde aus diesem Tempel mal dieses ganz prachtvolle Gebäude. Das ist der Tempel, den Herodes später ausgebaut hat und in dem auch Jesus wirkte. Das ist der Tempel, der hier 515 wieder aufgebaut wurde. Aber erstmal sehr unscheinbar, sehr einfach. Und einige Jahre nach dem Tempelbau, also nach 515, kommt irgendwann dieser Prophet Maleachi. Also gut, ja, 65 bis 75 Jahre danach kommt er und sagt diesem Volk, ihr habt zwar wieder einen Tempel, ihr feiert zwar Gottesdienst, aber ihr habt die erste Liebe verlassen. Ein Gottesdienst, der gefeiert wird und aufrechterhalten wird, muss nicht unbedingt von einem lebendigen geistlichen Leben zeugen. In der Zeit lebte Maleachi. Und dann gibt es noch einen kleinen Hinweis in Kapitel 1, Vers 8. Da wird ein persischer Statthalter erwähnt. Von daher weiß man, oh ja, das ist die persische Zeit. Passt also sehr gut. 450, 430 vor Christus. Der Tempel steht, Tempelgottesdienst wird gefeiert. Die Perser regieren und das Volk muss zur ersten Liebe zurückgerufen werden. So, zu welchen Leuten spricht Maleachi? An wen geht das Buch? Nun, zunächst mal lesen wir in Kapitel 1, Vers 1, dass das Volk Israel hier angesprochen wird. Denn so beginnt das Buch Maleachi. Ausspruch Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. Also das Volk Israel wird angesprochen, aber dann merken wir, dass ganz besonders solche Leute angesprochen werden. Maleachi hat Menschen vor Augen, denen ihre Gottesbeziehung gleichgültig geworden war. Ich lese uns mal einen Vers aus Kapitel 3. Daran wird das besonders deutlich, glaube ich. Kapitel 3, Vers 14. Da wird ein Ausspruch des Volkes Israel wiedergegeben, so wie die meisten Menschen damals redeten. Und zwar sagten sie Folgendes, Maleachi 3, Vers 14. Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Das ist eine harte Einstellung von gläubigen Menschen. Sie sagen, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn? Also gläubige Menschen, die sagen, es bringt nichts für Gott zu leben. Das ist ihre Einstellung gewesen. Oder wir lesen in Kapitel 1, Vers 7, da heißt es, ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Und jetzt kommt dieser Ausdruck, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Also sie verachteten die Sache Gottes. Man müsste es fast noch deutlicher ausdrücken. Gleichgültig ist fast noch ein zu sanfter Ausdruck. Sie haben alles, was mit Gott zu tun hatte, verachtet, gering geachtet, gering geschätzt. Das, was ihnen früher mal wertvoll war. Und interessant ist, dass in diesem Buch ab und zu mal die Priester ganz gesondert angesprochen werden. Jetzt könnte man ja vielleicht meinen, gut, diese Gleichgültigkeit, diese Verachtung war vielleicht bei dem normalen Volk, aber doch nicht bei den geistlichen Führern. Doch, auch bei den geistlichen Führern, auch bei den Priestern. Auch die hatten innerlich gekündigt. So viel erstmal zum Inhalt. Eine Sache, die ihr einfach wissen solltet, die Verszählung ist etwas unterschiedlich in der Bibel. Habt ihr eure Bibel dabei? Guck mal gerade, wie viele Kapitel hat euer Buch Maleachi? Das ist vielleicht eine komische Frage, aber die ist ernst gemeint. Schaut mal rein, wie viele Kapitel hat euer Buch Maleachi? Also wer hat denn 3 Kapitel? Wunderbar, so sollte es in der Regel auch sein. Gibt es jemanden, der 4 Kapitel dort hat? Gut, dann habt ihr nicht die entsprechenden Bibelübersetzungen. Es gibt tatsächlich manche Bibelübersetzungen, da hat der Prophet Maleachi 4 Kapitel. Das darf euch nicht wundern, wenn ihr so eine Bibel mal in der Hand habt, ist alles in Ordnung. Da steht nicht mehr drin. Man hat also nicht dem Buch etwas dazugesetzt, sondern die Verszählung ist wirklich unterschiedlich. Und zwar in dem ursprünglichen hebräischen Text, da gibt es 3 Kapitel. In einer griechischen und lateinischen Übersetzung gibt es 4 Kapitel und deshalb haben auch manche deutsche Bibelübersetzungen 4 Kapitel. Also beispielsweise die ganz alte Elberfelder Übersetzung, die 1871 mal erstellt wurde, die hat noch 4 Kapitel. Wenn euch so eine Bibel mal in die Hände fällt, keine Sorge, alles gut. Jetzt kommen wir zur Botschaft und tatsächlich, das hier sind die 6 Briefe, die Maleachi abgibt. 6 unterschiedliche Themen, schön voneinander abgegrenzt, 6 unterschiedliche Briefe, die abgegeben werden bei dem Volk. Woher weiß man das so genau, dass diese Verseinteilung 6 unterschiedliche Briefe sind? Das hängt hiermit zusammen. Die Struktur der Briefe ist bei allen 6 Briefen gleich. Und zwar fängt jeder Brief so an, dass Gott etwas behauptet. Gott sagt, so und so ist das. Dann kommt eine erstaunte Rückfrage des Volkes und das Volk sagt, wie meinst du denn das? Das können wir gar nicht nachvollziehen. das können wir gar nicht glauben, dass das so ist. Doch, sagt Gott, so ist es. Und dann kommt eine längere Antwort Gottes, um dem Volk zu belegen, ja, das stimmt. Das, was Gott behauptet, stimmt. Beispiel. Nehmen wir mal den ersten Brief, den wir heute Abend noch behandeln werden. Da kommt die Behauptung Gottes in Vers 2. Da heißt es, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Das ist seine Behauptung. Dann kommt die Rückfrage des Volkes, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Das heißt, wir sehen das gar nicht. Und jetzt kommt Gottes Antwort. Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau? Und so weiter und so weiter. Das schauen wir uns dann nachher an. Der zweite Brief beginnt ab Vers 6, genau die gleiche Struktur. Behauptung Gottes, Vers 6. Ein Sohn ehrt den Vater, sagt Gott, und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. So, das ist die Behauptung Gottes. Und jetzt fragt das Volk wieder ganz erstaunt zurück in Vers 6b. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Wir wissen gar nicht, wovon du redest. Und dann kommt die Erklärung Gottes. Und er sagt, ja doch, ihr verachtet mich. Und jetzt zeige ich euch mal, wo das immer wieder geschieht. So. Also so sind die 6 Briefe aufgebaut. Und diese 6 Briefe wollen wir uns jetzt nach und nach anschauen. Nach jedem Brief und auch jetzt nach diesen einleitenden Gedanken habe ich immer so einen kleinen Block, wo ich mich frage, Matthias, dieser Brief, der ja auch an mich gerichtet ist, als Kind Gottes, wie will ich mir diesen Brief zu Herzen nehmen? Also, wenn es darum geht, dass ich auch geistlich gleichgültig geworden bin, wie können meine Schritte jetzt aus dieser geistlichen Gleichgültigkeit heraus sein? Also nach jedem Brief stelle ich mir ganz persönlich diese Frage. Einen Schritt erkenne ich aus diesen einleitenden Gedanken, und zwar diesen hier. Das Volk hatte offensichtlich Mühe, die Aussagen Gottes persönlich zu nehmen. Gott sagt, in deinem Leben sieht es so und so aus. Und das Volk sagt, ich weiß gar nicht, wovon du redest, Gott. Kann es sein, dass ich mit dem Wort Gottes auch manchmal so umgehe? Erkenne ich eigentlich noch, dass Gottes Reden mich meint? Ich weiß nicht, wie du manchmal in Gottesdiensten sitzt oder vielleicht auch, wie du heute Abend hier sitzt oder die nächsten Abende hier sitzen wirst. Mir geht es ja oft so, ich sitze im Gottesdienst und höre eine Predigt und ich denke, das ist eine ganz großartige Predigt. Das ist ja großartig, wenn jetzt müsste doch eigentlich der Ludwig hier sitzen. Es wäre genau das Richtige für ihn. Er hat genau das Problem, das da gerade vorne angesprochen wird. Ich hoffe, ihr habt keinen Ludwig in der Gemeinde. Ich habe den Namen nur so rausgegriffen. Habt ihr einen? Nicht? Wunderbar. Dann passt das ja. Weil ich will jetzt auch keinen persönlich meinen. Ich erkenne mich eben. Ich sitze da und sage, das ist alles wunderbar. Ja. Jetzt könnte das wirklich gut der eine oder die andere gebrauchen. Nein. Das Wort Gottes meint dich und mich. Nimm bitte die Dinge im guten Sinne persönlich, die wir heute Abend und auch die wir die nächsten Abende miteinander bedenken. Gottes Wort meint dich und mich. So, dann kommen wir mal zum ersten Brief. Und dazu möchte ich euch einleitend ein kleines Lied vorspielen, das ich schon kenne, seitdem ich gläubig bin. Vor 30 Jahren habe ich das schon gehört. Das ist ein Lied von Manfred Siebald. Ich habe den Text hier dabei, ihr könnt gut diesen Text also mitverfolgen. Hört euch dieses Lied mal an, das ist so eine kleine, ja, wie nennt man sowas, kleine Anekdote oder vielleicht auch eine kleine Parabel, die Manfred Siebert hier beschreibt. Es geht um eine kleine Blume. Ja, hören wir uns das Lied mal an, das ist die Nummer 8. Wo kannst du meinen Präsenter wieder aus Sendung bringen?
Eine Blume stand an einem Straßenrand. Sie war blau und schön und klein. Und sie schwitzte sehr, denn vom Himmel her heizte ihr die Sonne tüchtig ein. Und die Blume fand das gar nicht fein. Und so fing sie an, nach Wind zu schreien. Sei doch geduldig und nimm erst was.
Die Geschichte von einer Blume, die geliebt war. Manfred Siebert singt davon, weil er dein Schöpfer ist und weil er dich liebt, gibt er dir, was das Beste für dich ist. Und die Blume war immer unzufrieden damit. Egal, was der Schöpfer in ihr Leben gab, immer unzufrieden. Immer das haben wollen, was gerade nicht im Leben da war. Die Blume verwechselte Liebe damit, dass sie immer das bekommt, was sie sich wünscht und nicht das, was sie braucht. Gott spricht in Maleachi 1 davon, dass Gott das Volk liebt. Und das Volk konnte das nicht sehen. Ich lese uns diese Verse noch einmal. Ausspruchwort des Herrn an Israel durch Maleachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen. Und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Gott sagt, ich habe euch lieb. Und das Volk sagt, wir sehen nichts davon. Das sagten sie vermutlich aus diesem Grund. Sie verwechselten Liebe Gottes mit Wohlstand. Aber Gott muss hier in diesen Versen dem Volk zeigen, nein, Gottes Liebe zeigt sich nicht immer durch Wohlstand. Das ist mir sehr wichtig. Manchmal ja. Natürlich, Gott gibt auch manchmal Wohlstand, Gesundheit, gute Tage, keine Frage. Aber darin zeigt sich nicht immer die Liebe Gottes. Damals ging das Volk durch schwere Zeiten. Wir haben gerade gesagt, Maleachi lebte in einer Zeit, in der das Volk gerade aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkam. Das Problem damals war, es gab keine große Rückwanderungswelle. Im Buch Esra spricht Gott davon, dass sie zurück dürfen aus der babylonischen Gefangenschaft, aber es gehen nicht so viele mit. Nur diejenigen, denen Gott das Herz erweckte. Und das war dann ein relativ kleiner Kreis. Sie hätten mehr Menschen erhofft und haben gedacht, warum gehen jetzt nicht alle mit, wie bei dem Auszug aus Ägypten? Aber nein, es war ein überschaubarer Kreis. Die große Rückwanderungswelle blieb aus. Man blieb relativ klein. Und jetzt könnte ich ganz schnell Parallelen ziehen zu unserem Alltag. Du machst Gemeindearbeit und du merkst, du arbeitest und arbeitest und arbeitest und es kommen keine Menschen dazu. Der Kreis bleibt relativ klein. Wo bleibt denn hier eigentlich das Wirken und die Liebe Gottes? Das Zweite, sie erlebten wirtschaftliche Not. In Kapitel 3, da kommen wir später noch zu, da lesen wir von Dürre, von Heuschrecken. Die Menschen säten aus und sie ernteten wenig. Und sie fragten sich, wie kann das sein? Hat Gott nicht gesagt, er sorgt für mich, auch im materiellen Sinn? Wirtschaftlich geht es dir schlecht. Vielleicht bist du arbeitslos. Vielleicht kommst du nur mit großer Mühe finanziell immer über die Runden, deine Familie zu versorgen. Wo bleibt denn da die Liebe Gottes? Können Christen auch krank werden? Heißt, das ist eine merkwürdige Frage. Natürlich würden wir sofort sagen, ja, Christen können krank werden, können Christen arbeitslos werden, können Christen depressiv werden, können Christen sterben, natürlich. Christen gehen oft durch große Nöte. Und dennoch, vom Kopf her weiß ich das, aber wenn mich das trifft, dann kommt wie ein Reflex, kommt der Gedanke, was ist denn hier eigentlich schiefgelaufen? Ich werde krank, ich werde arbeitslos und ich frage mich sofort, was ist denn hier schiefgelaufen? Wo ist Gott? Warum kümmert er sich nicht um mich? Liebt er mich vielleicht nicht mehr? Also das, was dem Volk Israel hier passierte, das kennen wir nur zu gut. Dann, wenn wir durch solche Zeiten gehen. Das Dritte, nehmt das auch noch mit dazu. Der zweite Tempel, der aufgebaut wurde, der war nicht sonderlich prächtig. Das führe ich jetzt nicht größer aus, aber im Buch Haggai oder im Buch Esra lesen wir davon. Es ging mühsam voran mit dem Tempelbau. Es war nicht so wie früher. Die den Tempel von früher noch kannten und jetzt diesen neuen Tempel sahen, die haben gesagt, oh, das ist doch alles so mickrig. Früher, da war der Tempel doch prächtig, da konnten wir schöne Gottesdienste feiern und jetzt guck dir diesen kleinen Tempel an. Also wenig Erfolg in wirtschaftlicher Hinsicht und auch in geistlicher Hinsicht. Aber es ist eine ganz wichtige Lektion. Gottes Liebe zeigt sich nicht immer durch Wohlstand. Gottes Liebe zeigt sich anders und diese wenigen Verse hier bis Vers 5 sind deshalb so wertvoll, weil Gott uns hier zeigt, worin er seine Liebe zeigt. Das sind zwei Dinge. Die Verse, die ich gerade gelesen habe, oh ja, doch, das hätte ich auch noch sagen sollen. Habt ihr da auch vier Striche? Ja, dann ist ja alles wunderbar. Dann passt das ja. Was auch noch erkennbar war, die Herrlichkeit Gottes wohnte nicht mehr im zweiten Tempel. Wisst ihr, was ich damit meine? Im ersten Tempel, da wohnte Gott sichtbar unter seinem Volk. Die Herrlichkeit Gottes war da, eine Wolkensäule im Allerheiligsten. Und hier in dem zweiten Tempel, der einmal sehr klein und sehr bescheiden und sehr mickrig war, da sah man auch nicht mehr die Gegenwart Gottes. Und deshalb fragten sich die Leute auch, wohnt Gott überhaupt noch bei uns? Ist er überhaupt noch in unserer Gegenwart? Kümmert er sich überhaupt noch um uns? Also diese Dinge machten dem Volk Mühe. Und jetzt zeigt Gott zwei Dinge, worin sich seine Liebe zeigt. Und das Großartige an diesen Versen ist, das gilt für alle, die heute Abend hier sind und als Christen hier sitzen. Diese beiden Dinge, worin sich Gottes Liebe zeigt, das widerfährt jedem von uns, der Christ ist. Der erste Gedanke ist dieser hier. Gottes Liebe zeigt sich in der Erwählung. Der zweite Gedanke wird sein, Gottes Liebe zeigt sich in der Erziehung. Aber das erste ist die Erwählung. Und das steckt in folgendem Vers. Das Volk fragt ja zurück, worin hast du uns geliebt? Und jetzt kommt Gottes Antwort. Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau? Spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt, ist dann seine Antwort. Esau aber habe ich gehasst. Das ist ein schwieriger Vers, oder? Wenn Gott sagen muss, ich habe den einen geliebt und den anderen habe ich gehasst, ist das so, dass Gott Menschen hasst? Also dieser Vers hat mir lange Zeit Mühe gemacht. Ich wusste nicht, was soll ich damit anfangen. Ist es wirklich so, dass Gott Menschen liebt oder dass er sie hasst? Was bedeutet von Gott gehasst? Schlag bitte mal 1. Mose 29 auf, wenn ihr eure Bibel dabei habt. 1. Mose 29. Das ist eine Situation aus dem Leben des Jakob und des Esau, also beide Personen, die auch hier bei Maleachi vorkommen. Aber es geht zunächst mal um Jakob. 1. Mose 29, Vers 30 und 31. Viele von euch kennen diese Geschichte. Jakob möchte gerne die Rahel heiraten Und plötzlich hat er durch ganz widrige Umstände seines Schwiegervaters, hat er plötzlich zwei Frauen, Rahel und Lea. Das war von ihm so nicht gewollt. Ich persönlich glaube auch, dass das von Gott so nicht gewollt war. Aber durch die Intrigen des Schwiegervaters hat er plötzlich zwei Frauen. Und jetzt heißt es in Vers 30 und 31, lesen wir Folgendes über Rahel und Lea. Da ging er, also Jakob, auch zu Rahel ein und er liebte Rahel auch mehr als Lea. Das war sein Verhältnis zu diesen beiden Frauen. Er liebte Rahel mehr als Lea. Das heißt, er hat die Lea nicht verachtet oder gehasst, aber er konnte nur die eine mehr lieben als die andere. Auch wenn wir ja keinen praktischen Grund brauchen, die Vielehe nicht zu praktizieren, die Bibel lehrt uns das ja, liegt allerdings hier auch schon ein Grund. Also wenn ein Mann zwei Frauen hätte, er kann ja nur eine lieben. Ein Mann kann sowieso nur eine Sache gleichzeitig machen, ja? Sagt das Gerücht. Das heißt, wenn er zwei Frauen hätte, er kann nur eine lieben und die andere liebt er dann weniger. Er muss sie ja nicht hassen, aber er liebt sie weniger. Und genau das steht dann in Vers 31. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, steht das bei euch auch so? Zurückgesetzt. Hier steht wörtlich der Begriff gehasst. Verschmäht. Genau, ist auch ein sehr guter Ausdruck. Hier steht wörtlich der Begriff gehasst, genau wie bei Maleachi. Also Jakob tut das auch. Er hat zwei Personen, Rahel und Lea. Und die eine liebt er und die andere hasst er, aber die ist zurückgesetzt an die zweite Stelle. Er hat keine abgrundtiefen Abneigungen gegen diese Frau, aber er muss Unterschiede machen. Er kann nur die eine lieben und die andere setzt er zurück. Das kann nicht seine Frau sein, zu der er eine tiefe Beziehung hat. Und das ist das, was Gott hier sagt, ist genau die gleiche Wortkombination. Gott sagt, ich habe den einen geliebt und den anderen gehasst. Zwei Brüder, den Jakob und den Esau. Und Gott sagt auch, ich konzentriere meine Liebe auf den einen, auf den Jakob, denn den habe ich erwählt. Das ist mein erwählter Segensträger. Durch ihn soll mal der Messias kommen. Also dieses Wort gehasst heißt eigentlich an die zweite Stelle gesetzt, zurückgesetzt, so wie das viele Bibeln auch übersetzen. An die zweite Stelle gesetzt, und zwar ja, das werden wir gleich sehen im heilsgeschichtlichen Sinn. Also Gott hat keine abgrundtief abneigenden Gefühle gegen einen Menschen, so wie wir Hassen verstehen. Aber wir merken gleich, dass Gott tatsächlich Menschen auserwählt und sie damit liebt und andere Menschen zurücksetzt. Und das hat wirklich Konsequenzen für ihr Leben. Denn was bedeutet es, von Gott geliebt zu sein? Geliebt heißt im heilsgeschichtlichen Sinne erwählt. Das war der Jakob. Er war der Segensträger. Ich lese die Stelle jetzt nicht, 5. Mose 4, da wird das deutlich. Erwählung und Liebe hängt ganz eng zusammen. Gott erwählt den Jakob. Gott schreibt mit Jakob Heilsgeschichte. Aus dem Jakob kommt irgendwann der Messias. Erwählt im heilsgeschichtlichen Sinn. Und wenn Gott erwählt, wenn Gott liebt, dann tut er das ohne Verdienst. Das ist das, was Gott hier deutlich machen will. Jakob, wenn ich dich erwähle, Israel, wenn ich dich erwähle, dann liebe ich dich und dann ist das ohne Verdienst geschehen. In Römer 9, die Stelle, die ich hier angegeben habe, da werden Jakob und Esau gegenübergestellt. Und da wird auch gefragt, warum hat Gott den einen erwählt und den anderen nicht? Und dann sagt Paulus dort, das können wir Menschen nicht erklären. Erwählung geschieht, Gott erwählt bestimmte Menschen und wir haben keinen Einblick darin, warum er das tut. Gott tut das nicht willkürlich, keine Sorge. Aber wir können das nicht erklären. Wir haben keinen Einblick in diesen Prozess der Erwählung. Aber Gott sagt hier zu Israel, mach dir das bewusst. Du bist ein erwähltes Volk. Du bist das Kleinste von allen gewesen. Nicht das Größte, nicht das Stärkste und nicht das Schönste, sondern ich erwähle dich aus Liebe. Das ist der Punkt. Und das musst du verstehen. Und jetzt schlagen wir mal die Brücke zu uns. Das Neue Testament lehrt uns, dass jeder, der Christ wird, ein geliebter und ein erwählter Mensch ist. Gott hat dich erwählt, dass du zum Glauben gekommen bist. Das ist kein Zufall. Das ist auch nicht dein Verdienst. Du bist nicht so weitsichtig gewesen, dass du dich für Gott entscheiden könntest. Das ist alles Gottes Wirken gewesen, dass du zum Glauben kamst. Und das soll dich dankbar machen. Christen sind von Gott erwählte und geliebte Menschen. Wann hast du dich das letzte Mal darüber gefreut, dass du zum Glauben gekommen bist? Wann sind dir vielleicht das letzte Mal Tränen gekommen? Und ich meine wirklich Tränen darüber, dass du zum Glauben kommen durftest. Ich habe euch erzählt, ich bin mit 20 Jahren Christ geworden. Das war für mich ein überwältigendes Ereignis. Meine Schuld zu erkennen, Gott meine Schuld zu bringen und Vergebung zu erfahren. Bewegt dich das noch? Was ist dir das wert, dass du Christ geworden bist? Und dann frag nicht groß, habe ich das verdient? Was habe ich dazu getan? Es ist Gottes Wirken gewesen. Die Erwählung ist ja ein ganz schwieriger Prozess. Den können Theologen auch nicht gut erklären. Aber ich habe ein Bild für euch dabei, um euch das nochmal deutlich zu machen, was das bedeutet, dass Gott dich erwählt hat. Ihr habt gerade meine Familie gesehen. Ne? 2 Söhne haben wir. Als die beiden zur Welt kamen, und bei beiden war genau das gleiche Phänomen, ganz erstaunlich, wenn du ein Kind bekommst, du kriegst ja immer ganz viele Geschenke. Wir haben ganz viele Kuscheltiere geschenkt bekommen. Wisst ihr, so kleine Stofftiere für unsere Jungs. Dann lag da so ein ganzer Berg Stofftiere und Neugeborenes lag dabei und hatte diese ganzen Stofftiere in der Wiege. Und dann passierte etwas, ich glaube nach ein paar Wochen schon, da konnte ich alle Stofftiere bis auf eines aussortieren. Denn unser Mirko und auch der Timo, beide haben relativ schnell sich für ein Stofftier entschieden. Alle anderen waren egal, dann gab es dieses eine Lieblingskuscheltier. Ich glaube nicht, dass unsere Kinder die einzigen sind, die das so machen, oder? Da gibt es dieses eine Lieblingskuscheltier. Und ich frage mich als Vater, warum hat er sich denn für dieses Tier entschieden? Ich habe euch die beiden Tiere mal mitgebracht. Guck mal, das ist das Lieblingskuscheltier von unserem Mirko gewesen. Das ist so ein Schaf. Trudi heißt dieses Schaf. Das ist das Lieblingskuscheltier von unserem Mirko gewesen. Wenn der Mirko mich gefragt hätte, Papa, für welches Kuscheltier soll ich mich entscheiden? Ich hätte ihm niemals zu diesem Tier hier geraten. Wisst ihr warum? Es gibt mehrere Gründe. Dieses Tier eignet sich überhaupt nicht für ein Lieblingskuscheltier, zumindest aus der Perspektive von Eltern. Einmal ist dieses Kuscheltier viel zu dick. Nee, sagt man nicht bei Kuscheltieren, ne? Also viel zu füllig. Wenn du das Kuscheltier nämlich in die Waschmaschine tust, das braucht zu lange zum Trocknen. Wir haben es ja oft genug durchgehabt. Und wenn ein Kuscheltier zu lange trocknet und es nicht wieder zurück kann zu dem Kind, das ist schon immer ein ganz großes Problem. So, dann hat das Kuscheltier die falsche Farbe. Ja, das muss man viel zu häufig waschen. Ich hätte was Neutrales gewählt. Also wenn der Mirko mich gefragt hätte, Papa, ist das geeignet? Ich hätte gesagt, nein. Aber Erwählung fragt nicht nach Verdienst. Erwählung fragt nicht danach, ist das jetzt praktisch oder nicht. Erwählung geschieht aus Liebe und bis heute kann mir mein Ältester nicht erklären, warum er sich hierfür entschieden hat. Das ist Erwählung. Hier, das ist das Kuscheltier von unserem anderen. So. Das ist so ein kleiner Hase, das ist Lasagne. Frag mich nicht, warum das Tier Lasagne heißt, ich habe es vergessen. Aber irgendwann kam der mal und sagte, das ist Lasagne. Auch das Tier, also es hat ein bisschen weniger Inhalt, trocknet viel schneller, wunderbar. Aber, guck mal, die Ohren, die gehen auseinander. Das Ding war nicht gut verarbeitet. Die Ohren gehen auseinander, ein paar Monate oder Jahre länger, das hätte nicht mehr durchgehalten. Auch kein sehr praktisches Tier. Aber Erwählung fragt ja nicht nach Verdienst oder nach dem, was bringt es. Erwählung geschieht aus Liebe. Und dass Gott sich für dich entschieden hat, dass du hier sitzt als Christ, das ist keine Geschäftsbeziehung, die Gott zu dir eingegangen ist. Nicht, weil er sagt, oh, den oder die brauche ich irgendwann in meiner Gemeindearbeit. Die kann so schön reden oder kann so schön singen. Lass ich sie mal zum Glauben kommen. Nein, einfach, weil er dich liebt. Gott liebt dich. Allein, dass du Christ geworden bist, ist das größte Zeichen der Liebe Gottes für dich. Und da musst du gar nicht mehr fragen, geht es mir gut? Bin ich reich? Bin ich schön? Bin ich erfolgreich? Die größte Liebe Gottes ist sein Werk auf Golgatha. Ich will dich heute Abend dorthin zurückführen und will dir neu die Dankbarkeit ins Herz senken, dass du Christ geworden bist. So, das ist das Erste. Das Zweite, das ist auch nicht ganz leicht formuliert in diesen Versen, aber auch ganz deutlich, Gott sagt hier, seine Liebe zeigt sich auch in der Erziehung. Das will ich noch ganz kurz erläutern. Und da muss ich aber ganz schnell Schluss machen. Ich sehe, ich rede zu lange. Ne? Aber das, wir landen gleich. Ne? Der Daniel wird schon ganz nervös. Da unten. Also Gottes Liebe zeigt sich auch in der Erziehung. Gott erzieht sein Volk. So, was ist das, was Gott hier beschreibt? Nun, zunächst mal sagt Gott, ich zeige euch mal das Beispiel, wie ich mit euch umgehe und wie ich mit Edom umgehe. Und damit bleibt er in diesem Bild Jakob und Esau. Denn Israel stammt von Jakob ab und Edom stammt von Esau ab. Ja, also wenn er vorher auch gesagt hat, Jakob, Esau, den einen geliebt, den anderen zurückgesetzt. Auch hier nimmt er jetzt die Nachfahren. Was ist denn aus den beiden geworden? Was ist aus dem Erwählten geworden? Das ist das Volk Israel. Und was ist aus dem Nicht-Erwählten geworden? Das ist Edom. Nun, und jetzt sagt Gott erstmal, das Leben von Edom und von Israel verläuft ähnlich schwer. Gott beschreibt hier das Leben von Edom und da sagt Gott, gut, bei Edom ist es so, ich habe seine Berge zum Ödland gemacht. Ich habe seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Und da kann Israel jetzt sagen, ja Moment, uns geht's doch genauso. Gott spricht davon, dass Edom zerstört wurde als Land. Und dann sagt Israel, ja, uns geht's doch genauso. Die Babylonier haben uns doch auch zerstört. Ja, sagt Gott, auf den ersten Blick geht es Gläubigen ähnlich wie Ungläubigen. Ja, das Leben von Edom und Israel verläuft ähnlich schwer. Von außen betrachtet gehen gläubige Menschen durch die gleichen Nöte, durch die auch Ungläubige gehen. Edom, das ist ein Land, das lag hier unten. Hier ist das Tote Meer, da oben ist der See Genezareth, hier ist der Jordan. Und dann lag Edom hier unten, unterhalb des Toten Meeres. Also ein Nachbarvolk der Israeliten und auch noch mit ihnen verwandt. Und jetzt sagt Gott, also beiden geht es irgendwie ähnlich schwer. Ja, das ist so. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Und jetzt lasst mich mal diesen Ausdruck hier gebrauchen. Das Leben von Nichtglaubenden, also von Edom, das ist eine Sisyphusarbeit. Wisst ihr, was das ist? Eine Sisyphusarbeit? Ja? Ja, weißt du es wirklich? Genau, das ist so eine altgriechische Legende von einem Sisyphus. Dieser Mann musste einen schweren Stein den Berg hochrollen. Habt ihr die Geschichte mal gehört? Also so sieht das aus, der musste einen schweren Stein den Berg hochrollen. Das ist noch ganz okay. Das Problem war, kurz bevor er oben war, kurz bevor er den Gipfel erreicht hat, rollte der Stein wieder runter und er fing wieder von vorne an. Und dazu war er verflucht in dieser altgriechischen Legende, dass er das immer wieder tun musste. Der kam oben niemals an. Der war relativ erfolgreich, der hat es fast bis oben geschafft. Und dann rollt das Ding wieder runter und du fängst wieder von vorne an. Und Gott sagt, guck mal, Edom, denen geht das genauso. Vers 4. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie werden bauen, ich werde niederreißen. Das heißt, die Edomiter sagen, okay, uns geht schlecht, aber komm, wir bauen das wieder auf, wir packen das, wir rollen den Stein wieder hoch. Und dann sagt Gott, ja, ja, du wirst den Stein hochrollen, aber nur bis kurz vor dem Gipfel. Und dann werde ich wieder einreißen, dann rollt der Stein wieder runter. Und das bedeutet nach meiner Überzeugung, dass Gott sagt, du kannst dich in dieser Welt anstrengen, wie du willst. Ohne Gott kriegst du den Stein niemals auf den Gipfel. Das heißt, wir haben alle die gleich schwere Arbeit, Ungläubige und Nichtgläubige. Wir alle haben so einen schweren Stein, den Berg hochzurollen. Aber bei den Nichtglaubenden ist das bis in alle Ewigkeit vergeblich. Gott spricht hier von der Ewigkeit und sagt, bis in alle Ewigkeit ist das Mühen der nichtglaubenden Menschen vergeblich. Aber bei den Glaubenden eben nicht. Bei den Glaubenden ist das Leben auch im Leid noch sinnvoll. Warum? Weil wir eines Tages dort oben auf dem Gipfel ankommen. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt du heute Abend ja auch hier und hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und fragst dich auch, was ist denn eigentlich der große Vorteil bei Christen? Von außen sehe ich das gar nicht. Es gibt Christen, die sind gar nicht so erfolgreich wie ich. Was haben die denn eigentlich von ihrem Glauben? Gott sagt hier an dieser Stelle, richte deinen Blick mal auf die Ewigkeit. Ja, das Leben aller Menschen ist ähnlich schwer in dieser Welt. Aber unser Leben ist nicht bis in alle Ewigkeit vergeblich. Sondern es gibt eine Zeit, wenn wir diese Welt hier verlassen, dann sind wir oben auf dem Gipfel angekommen. Dann ist der Stein oben. Dann ist die Mühe vorbei und dann sagt Gott, jetzt gibt es einen Lohn für dein Leben. Es gibt eine Wohnung, die ich dir gebaut habe. Davon spricht Jesus, dass er uns eine Wohnung bereitet. Die Menschen, die nicht an Jesus glauben, wenn die diese Welt verlassen, die haben diese Wohnung nicht. Die sind nicht angekommen in der Ewigkeit. Und die Bibel beschreibt das so, dass da zwei unterschiedliche Ausgänge sind. Wenn ich diese Welt verlasse, wird sich meine Zukunft allein daran entscheiden, ob ich an Jesus geglaubt habe oder nicht. Ob ich diese Liebe Gottes angenommen habe oder nicht. Und die einen gehen in die ewige Herrlichkeit. Und die Bibel spricht auch davon, dass die anderen in die ewige Verdammnis gehen. Was meint das hier? Ja, unser Leben ist oft ähnlich schwer. Aber ein glaubender Mensch kommt an. Der kommt oben auf dem Gipfel. Lasst mich noch kurz vier Dinge kurz sagen. Was lerne ich daraus? Was nehme ich davon mit? Wie könnten meine Schritte aus dieser geistlichen Gleichgültigkeit heraus aussehen? Erstmal das. Erkenne bitte neu Gottes Liebe. Gott ist ein liebender Gott. Und ja, es gibt ein unterschiedliches Schicksal zwischen Nichtglaubenden und Glaubenden, aber Gott ruft ja alle Menschen zum Glauben. Er ruft allen Menschen zu, nimm dieses Erlösungswerk auf Golgatha an. Erkenne Gottes Liebe. Wenn du gläubig bist, erkenne das neu. Freu dich über Gottes Erwählung. Lukas 10, das ist ein ganz bewegendes Kapitel. Jesus sendet seine Jünger aus und sie arbeiten für ihn. Sie kommen zurück. Und sind ganz begeistert von dem, was Gott durch sie getan hat. Große Dinge sind geschehen durch die Jünger. Und dann sagt Jesus in Lukas 10, freut euch nicht so sehr darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern woran sollt ihr euch freuen? Dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freu dich neu über Gottes Erwählung. Freu dich daran, dass du gläubig geworden bist. Und, das ist vielleicht etwas ganz Schweres, freu dich auch über Gottes Erziehung. Und damit sind besonders schwere Zeiten gemeint, durch die das Volk Israel ging. Ohne Frage, das Volk Israel hat schwere Zeiten erlebt. Und doch ist es so, dass gläubige Menschen auch in schweren Zeiten Freude haben können. Das gibt es. Bevor ich hierher kam, habe ich mit einem ganz lieben Bruder und einer lieben Schwester telefoniert, die ich auch seit längerer Zeit da schon begleite. Die Frau hat Krebs. Wir wissen nicht, wie lange sie noch zu leben hat. Und ich telefoniere mit diesem Bruder und er sagt mir, Matthias, wir erleben einen Frieden im Herzen, den wir vorher so noch nie erlebt haben in dieser Zeit. Die Frau hat Krebs, ist kurz davor heimzugehen und sie sprechen davon, da ist ein Friede im Herzen, den sie vorher nicht kannten. Eine Freude am Herrn, was sie vorher nicht kannten. Erziehung Gottes sind oft schwere Zeiten. Hebräer 12 spricht davon. Wenn wir drinstecken, dann empfinden wir das oft nicht als Freude oder als Liebe. Aber im Rückblick würden wir es immer sagen. Gottes Wege mit uns waren gut. Und das Vierte, das ist mir persönlich sehr wichtig, lass dich von Gottes Liebe antreiben. Es geht nicht nur darum, dass wir Gottes Liebe erkennen, sondern dass uns die Liebe Gottes ganz neu bewegt und antreibt in unserem Leben. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Lass mich die lesen, dann bete ich noch mit uns und dann gehen wir so in den weiteren Abend. Das sind ganz großartige Verse. 2. Korinther 5, die Verse 14 und 15. Eine der wichtigsten Verse für mein Christenleben stehen hier. Paulus schreibt dort Folgendes. Er schreibt, denn die Liebe Christi, was tut sie? Sie drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und dann schreibt er weiter, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Die Liebe Christi drängt diesen Paulus, dass er nicht mehr für sich lebt, sondern für Christus. Das soll die Liebe Gottes in unserem Leben bewirken. Antrieb. Kraft für den Alltag. Kraft, um für Jesus zu leben. Lasst mich noch beten, dass Gott uns ganz neu zu dieser Liebe zurückführt. Stehen wir bitte dazu auf. Und ich möchte den Herrn bitten, dass er uns hier neu erweckt. Dass er in uns neu diese Liebe entfacht. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für diese Botschaft, die du durch Maleachi weitergegeben hast. Du hast schon immer deine erwählten Kinder geliebt. Und schon oft ist es so gewesen, dass deine erwählten Kinder das nicht gesehen haben oder diese Liebe ja nicht wahrhaben konnten in ihrem Leben. Dem Volk Israel damals ging es so und auch uns geht es manchmal so. Und du musst es neu dem Volk zeigen, dass du sie liebst. Allein dadurch, dass du sie erwählt hast und dass du sie erziehst, dass du ihnen gute Dinge auch in ihr Leben gibst. Und ich bete, dass uns das ganz neu wichtig wird. Dass deine Liebe nicht nur ein Kopfwissen für uns ist, sondern dass sie uns antreibt. Dass sie Triebfeder für uns ist, unser Leben dir ganz neu hinzugeben. Lieber Vater im Himmel, wenn wir solche Menschen sind, denen du auch sagen müsstest, wir haben die erste Liebe verlassen, dann führ uns wieder zurück dorthin. Dass deine Liebe neu unser Herz entfacht, dass dadurch unser Leben neu ausgerichtet wird auf dich und dass wir ganz neu uns dir hingeben, bereit sind, für dich zu leben und dir alles zu geben, weil du bist derjenige, der uns liebt. Und dann wollen wir dich mit Hingabe ehren. Amen.